Der Saisonstart rückt immer näher. Die Nationalmannschaften starten mit neuen Gesichtern auf und neben dem Platz in ihre ersten Camps. Wir schauen noch einmal zurück, was letztes Jahr in den DFL-Ligen passiert ist. Viel Spaß mit Crunchtime.
Ja, hallo Leute. Es ist wieder soweit und die nächste Folge Crunchtime steht an. Wir, also der Josh, der Lasse und ich, haben uns wieder versammelt, sind schon in großer Vorfreude zum Super Bowl, weil wir haben heute den Super Bowl Sunday. Wenn ihr das hört, ja, dann werden wir schon wissen, wer gewonnen hat. Deswegen sparen wir uns mal Predictions an der Stelle, sondern kümmern uns heute eher um das Thema DFFL. Darum soll es heute nämlich gehen. Wir möchten mit euch einen Rückblick machen auf die Saison 2024, da die DFFL anschauen, die DFFL 2 und einen kleinen Blick auf die DFFLF. Und ja, damit quasi ein bisschen nochmal Vorfreude schüren, bis es dann bald soweit ist und wir in die neue Saison starten. Als nächstes möchte ich auch gleich einen neuen Blog ankündigen, bevor ich an meine zwei Kollegen weitergebe. Wir möchten nämlich jetzt zukünftig immer News einbauen, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was so in der Flex-Szene abgeht. Dementsprechend geht's los zu den News.
Ja, los geht's mit den Crunchtime-News. Es ist viel passiert im letzten Monat, seitdem wir hier den Podcast gestartet haben, denn es geht mit großen Schritten auf die Saison 2025 zu. Aber wir wollen uns jetzt auch in jeder Folge anschauen, was es für Neuigkeiten gibt. Einer Rückblick: am 11. und 12. Januar hat der Snowball stattgefunden. Snowball, für die Hörer und Hörerinnen, die den nicht kennen, sehr renommiertes Winterturnier, findet meistens in den ersten Januarwochen statt, in Ilmenau, ein Hallenturnier. Ich persönlich war leider noch nie dabei, aber Olli, der mir gegenüber sitzt, war schon mal dabei. Olli, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zum Snowball.
Ja, also ist für mich eigentlich fast das einzigste Hallenturnier, was sich wirklich lohnt, wenn man das so in seinem Programm aufnehmen kann oder möchte. Wir waren jahrelang eigentlich immer da. Also ich weiß, die Spatzen genauso wie die Lizards. Ist einfach cool. Ist wie so ein bisschen Klassentreffen, Saisonauftakt irgendwo im Winter.
Man schläft, glaube ich, auch in der Halle, wenn ich es richtig mitbekommen habe,
oder? Ja, viele. Also wir haben das immer nicht gemacht, weil es ist echt kalt, finde ich. Aber genau, die meisten schlafen in der Halle. Es gibt eine coole Party. Und was sehr cool ist, es gibt meistens einen sehr, sehr hochwertigen Stream, sodass man da gut unterhalten ist. Und den man selbst kommentieren darf. Sehr cool.
Und das Turnier geht über 2 Tage?
Korrekt. 2 Tage, wahnsinnig kurze Spielzeit. Das ist halt ein bisschen...
Und in der Halle hat man auch ein kleineres Feld normalerweise,
genau,
oder?
Okay. Richtig, ja. Verstehe. Also trotzdem cooles Turnier. Meistens sehr viel Fun. Und
meistens auch recht hochkarätig besetzt, zumindest mit auch internationalen Teams. Ich glaube, die Odense Badgers aus Dänemark sind ein häufiger Gast dabei. Und wir haben dieses Jahr den 3. Platz erreicht. Wir wollen auch kurz drauf schauen, wie ist es denn ausgegangen im Snowball? Ja, wie schon gesagt, die Odense Badgers haben die Bronzemedaille sichern können. Im Finale die Dave Dogs, auch ein Team, was nicht am Ligabetrieb teilnimmt, aber auf so Fun-Turnieren dann doch oft gesehen wird. Im Finale gegen die Augsburg Lions dann unterlegen. Die Augsburg Lions konnten ihren Titel verteidigen. 2024 haben sie schon gewonnen, 2025 wieder die Titelverteidigung. Also Gratulation an die Augsburg Lions.
Und ich habe mir sagen lassen, es soll ein sehr knappes, spannendes Finale gewesen sein. Ich würde es mir sehr gerne angucken. Der Stream ist noch nicht online. zumindest nicht das Finale. Es soll wohl kurz vor Ende eine Interception gegeben haben, die Dave Dogs dann, wo sie den Sieg verschenkt haben.
Ja, das habe ich tatsächlich, glaube ich, auf Instagram von den Lions gesehen. Genau. Shoutout hier. Genau. Es wird die nächsten Wochen und Monate auch noch mehrere Hallenturniere geben. Wenn wir da Infos zu bekommen, werden wir euch dazu updaten, hier bei Crunchtime. Aber wir gehen weiter zu den nächsten News. Denn, Nationalmannschaft, da gibt es viele News zu. Einmal findet dieses Wochenende das 2. Nationalmannschaftscamp statt. Vor 2 Wochen hat das 1. Camp dieses Jahr stattgefunden für die Damen und die Herren. Aber die Hauptnews ist ja eigentlich der neue Headcoach. Lasse, was gibt's denn da für News?
Ja, genau, die Herren-Nationalmannschaft im Flag hat einen neuen Headcoach, einen sehr renommierten Headcoach, wie man sagen kann, glaube ich, zumindest in der internationalen Flag-Football-Szene. Said Salazar aus Mexiko, auch mexikanischer Nationalspieler, gewesen. Ist jetzt der neue Headcoach und versucht die deutsche Nationalmannschaft im Zyklus 2024 bis 2028 auf Olympia vorzubereiten. Ist eine sehr spannende Besetzung, wie ich finde. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet.
Was weiß man denn über Said? Was war so sein Werdegang, Olli?
Also, man weiß, dass er ein sehr guter Spieler war. Wie gesagt, Teil der Mannschaft, die bei den World Games Bronze geholt haben, bei den Weltmeisterschaften, wie Mexiko meistens, ja, sehr gut abgeschnitten. Hat auch schon einige Coaching-Jobs gehabt, sowohl bei der französischen Nationalmannschaft als auch bei einem französischen Ligateam, die er beide wohl sehr gut ausgefüllt hat. Und ich weiß auch, also ich war auch überrascht, weil tatsächlich ich mit Gesprächen von einigen Nationalspielern mitbekommen habe, dass das war so ein bisschen der Wunschkandidat, weil so gesprochen wurde, ja, wen gibt es denn wirklich aus der Flex-Szene, der coacht und der uns wirklich voranbringen kann? Weil das ist ja mal so dieses große Problem. Und da fiel der Name häufiger, so auch unter den Spielern. Und ich glaube, dass das für viele aktuelle Nationalspieler sehr cool ist, dass er jetzt quasi das übernommen hat. Wir werden sehen, wie er das ausfüllt. Was ich gehört habe, ist, dass der frühere Defense-Coordinator Conny Dietl weiter mit dabei ist. Also der wird so ein bisschen die Konstante bleiben, nachdem ja Florian Berenberg, ja, als Headcoach schon länger aufgehört hat und jetzt auch Hauke Bastard, der frühere Offense-Coordinator, nicht mehr Teil des Coaching-Staffs ist. Ja. Also spannend zu sehen, wie es Richtung Olympia geht.
Es ist sehr spannend. Ich bin ganz gespannt, ob er vielleicht auch ein bisschen dieses Mexikanische auf die deutsche Nationalmannschaft mit übertragen kann, die ja deutlich flexibler spielen, als die deutsche Nationalmannschaft es in der Vergangenheit hat. Ich glaube, man kann nie eine Mannschaft komplett ummünzen, aber vielleicht diesen Input bringen, ist, glaube ich, ganz schön.
Und ich habe noch eine weitere News, die ich dazu droppen kann. Ich weiß nicht, wie offiziell das schon ist. Also falls es am Ende sich als falsch herausstellt, entschuldige ich mich. Aber die Flag Football Weltmeisterschaft 2026 soll in Deutschland stattfinden.
Oh, das ist natürlich hier wirklich eine geile Neuigkeit.
Ja, das wäre sehr toll. Ja. Das hören wir gerade auch zum ersten Mal, Josh.
Also, das ist wirklich cool, vor allem natürlich auch fürs deutsche Team, was jetzt vielleicht in einer kleinen Umstrukturierung ist. Die sind automatisch qualifiziert als Gastgeber. Und natürlich cool. Ja, das auch noch als News an der Stelle zur Nationalmannschaft.
Genau, ich meine, abschließend zur Nationalmannschaft kann man sagen, der Weg ist klar, Europameisterschaft dieses Jahr. Die Titelverteidigung muss meiner Meinung nach das Ziel sein.
Ja, wir sind gespannt. Definitiv, ja.
Ich freue mich drauf.
Dann kommen wir zur dritten Neuigkeit. Kurze Ankündigung, die Spieltagstermine für die DFFL und DFFL 2 sowie die Frauenliga DFFLF sind da. Ich glaube, noch nicht auf der Website öffentlich, aber die Teams sind informiert und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen hoffentlich bald auch auf der 5er-dffl.de Webseite verfügbar. Damit steht ja der Plan für die Saison. Ich freue mich richtig drauf.
Ich wollte sagen, jetzt können die Teams wirklich in die Vorbereitung gehen von den Teams. Sie wissen genau, an welchem Spieltag sie gegen wen spielen werden. Was auch die Vorbereitung auf die Teams von den letzten Jahren und so weiter jetzt sehr spannend macht. Jetzt kommen wir in eine heiße Phase der Vorbereitung.
Ist ja auch nicht mehr lang. Also
erster Spieltag,
Ende März. 6 Wochen oder so, nicht mal. Mhm. Also da wird es jetzt bald ernst.
Genau. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in unser Hauptthema heute, nämlich Rückblick auf die DFL, DFLF und DFL 2 Saison 2024.
Die letzte Flag Football Saison 2024 ist jetzt schon ein bisschen zu Ende. Trotzdem wollen wir jetzt nochmal genauer drauf zurückblicken, wie ist es letztes Jahr ausgegangen, was ist letztes Jahr so in der DFL so passiert. Wir werden uns später auch noch mit der Frauen- und mit der zweiten Liga beschäftigen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal um die DFL, um die höchste Spielklasse, um eine offizielle Bundesliga kümmern. Und da wollten wir uns einzeln nacheinander mal die Divisions anschauen, wie die so abgeschnitten haben, welche Teams dort so gespielt haben. Und da würde ich sagen, starten wir mit der Division West, bzw. der Nordwest, in der die Mainz Legendaries gewonnen haben.
Ja, die Mainzer starke Saison gespielt, nur 2 Spiele verloren in der Regular Season, sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden in der Division, kann man einfach so sagen. Dahinter die Duisburg, die mittlerweile Dragons, in der Saison hießen sie noch Duisburg Dockers, haben sich umbenannt. Mit einem auch recht guten Quotienten von 60% gewonnene Spiele, haben den Finalspieltag schon recht früh festgemacht.
Definitiv, ja.
Und haben dort auch tatsächlich überzeugen können, dazu später mehr. in der Division selbst hatten wir dann noch ein tatsächlich wirklich spannendes Abstiegsrennen, also beziehungsweise ein spannendes Rennen um den dritten Platz, um eben der Relegation aus dem Weg zu gehen. Wie war das denn, Olli?
Ja, also auf Platz 3 und 4 haben wir nämlich die anderen beiden Teams. Das sind zum einen die Trier Biber und die Mülheim Shamrocks, die eben in der genannten Reihenfolge auch abgeschnitten haben. Hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil die Division West die letzten Jahre eigentlich so mit die engste war. Mhm. Also da waren Trier und Mülheim auch nah dran, an zumindest Duisburg. Also Mainz war ja immer so schon quasi das beste Team in der Division, aber das war eigentlich eine sehr umkämpfte.
Total, Division. Wenn ich mich an die Saison 2023 zurückerinnere, da weiß ich noch, am letzten Spieltag der Division West war es für alle drei Teams noch möglich, sowohl in den Finalspieltag zu kommen, als auch in die Relegation. Ja. Und das muss man erstmal haben am Ende einer Saison.
Ja, und dieses Jahr ist halt wirklich ein bisschen eindeutiger gewesen, wie du gesagt hast. Genau, also dementsprechend spannend war es aber dann um die Relegation und um den Abstieg. Somit haben es die Trier Biber geschafft, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, die ja letztes Jahr, soweit ich weiß, noch die Relegation gespielt haben.
Auch sehr, sehr knapp, ganz knapp, nicht abgestiegen.
Genau.
Dieses Jahr haben sie den Klassenhalt früher festgemacht.
Das ist richtig. Somit Mülheim in der Relegation und Mainz und Duisburg im Finaltag. Genau. Das mal. Gab es sonst noch irgendwelche Überraschungen für euch in der Division? Oder
passt ich glaube es eigentlich nicht, nein. Ja.
Also ich glaube, was mich ein bisschen noch überrascht hat, war, wie gut Duisburg auch interdivisionär abgeschnitten hat. Mhm. Also die haben wirklich, auch wenn sie schlussendlich in Anführungszeichen nur 60% Siege haben, bei vielen Spieltagen gut mitgehalten.
Und 60% Siege, sie als zweiter Platz, sieht jetzt nicht so viel aus. Wenn wir auf die nächste Division schauen, die Division Nordost, da hat der erste Platz nur 65% Siege, also deutlich enger hier. Was an der Division Nordost meistens auch daran lag, dass die Spiele gegen die anderen Teams der anderen Divisionen eben nicht so erfolgreich abgeschnitten wurden. Deswegen nur die Lichtenberg Lions auf Platz 1 mit einem Quotienten von 65%. Dahinter, große Überraschung für mich, die Oldenburg Orcas, die ihre erste DFL-Saison überhaupt gespielt haben, im Jahr davor erst aufgestiegen sind, haben direkt den zweiten Platz und die Finaltagsteilnahme festgemacht.
Ich wollte gerade sagen, aufgestiegen und dann direkt den Finalspieltag und auch da kommen wir später noch zu, aber Oldenburg war für mich auch auf jeden Fall eine Überraschung, hätte ich so nicht mit gerechnet, aber die haben stetig an sich gearbeitet, die haben sich auch viel bei Teams abgeschaut, viel neues Wissen dazugewonnen, glaube ich. Abgeschaut soll es gar nicht negativ klingen, genau so soll man es machen. Und ja, finde ich auch, fand ich ein sehr gutes Team. Und ich will es nochmal hervorheben, die haben einen Quotienten von 55% gewonnen in Spielen. Die Lichtenberg Lions auf dem ersten Platz mit 65%. Da sieht man schon ganz klar, dass die Division Nordost im Vergleich zu der Division West deutlich schlechter gegen andere Divisions gespielt hat.
Da muss man auch sagen, das ist auch ein Trend, der wirklich schön zu sehen ist. Also wie gesagt, das ist alles Vergangenheit und soll jetzt auch nicht irgendwie herabwertend sein. Aber man sieht eben an diesem Quotienten auch noch ein bisschen den Trend, dass der Nordosten dem Rest von Deutschland beim Flag Football immer so ein bisschen hinterhergerannt ist. Die Teams doch zum Teil schlechter waren, dementsprechend außerhalb ihrer Division viele Spiele verloren haben. Dementsprechend auch der Quotient da zum Stande kommt eben gegenüber den anderen Divisionen. Aber man sieht mit den Lichtenberg Lions, ne, kein Spoiler, aber die sehr durchaus erfolgreiche Saison auch weitergeführt haben am Finaltag, die Oldenburg Orcas und auch die Teams, die jetzt dann fürs nächste Jahr nachkommen, da auf jeden Fall was aufbauen. Und das ist wirklich schön zu sehen, dass es da auch kompetitiver wird im Nordosten. Und ich wirklich gespannt bin, wie das in Zukunft sein wird, wenn man auch dann eben deutschlandweit gewertet wird.
Ja, genau. Lass uns noch auf die zweite Tabellenhälfte der Division Nordost schauen. Jawohl. Da haben wir die Lübeck Flagcougars, eine gestandene Mannschaft, glaube ich, in der DFL. Und auf dem vierten Platz mit einem Quotienten von 20% gewonnenen Spielen die Baltic Blue Stars aus Rostock.
Definitiv.
Ja, die mussten dann auch den Weg in die zweite Liga antreten. Ich glaube, sie haben sich wahrscheinlich mehr erhofft, hat die Saison nicht hergegeben. In dem Sinne war es das für die Rostocker erstmal mit der ersten Liga. Wir schauen weiter auf die Division Südost. Hier mit einer Niederlage in der Regular Season gegen die Mainz Legendaries, die Munich Spatzen, auf dem ersten Platz mit einem Quotienten von 95% gewonnenen Spielen. Dahinter die Augsburg Lions mit 70% gewonnenen Spielen, auch eine starke Saison in der Regular Season gespielt.
Sehr starke Saison auch, ja. Die auch wenn es deutlich hinter den Spatzen war jetzt schlussendlich, aber trotzdem gut.
fast nur gegen die Spatzen, glaube ich, verloren und gegen die anderen beiden, glaube ich, keine Spiele verloren haben und auch interdivisionär ganz gut abgeschnitten haben.
Also innerhalb der Division haben sie, glaube ich, wirklich...
Sie haben ein Spiel gegen Nürnberg
verloren, ja, genau. Richtig. Genau, kommen wir auch zu Nürnberg. Also da muss ich auch sagen, am Ende war ich enttäuscht, dass es nur 30% Siegquote waren, ja, weil sie wirklich starke Ansätze hatten.
In vielen Spielen waren sie wirklich dabei, ja, und man hat gemerkt, die Erfahrung der ersten Liga hat ihnen gefehlt. Die Nürnberger, für alle, die die Renegades noch nicht kennen, sind in der Saison 2023 aufgestiegen aus der zweiten Liga. Das heißt, wie auch Oldenburg in der Division Nordost, war für die Nürnberg Renegades 2024 die erste DFL-1-Saison. Und ja, sie haben sich gut verkauft. Und ich glaube, dass da auch Potenzial für mehr da ist, wenn sie auch gut und konzentriert weiterarbeiten.
Ich glaube, es ist auch das ausgegebene Ziel von Nürnberg, was ich so gehört habe von den Spielern. Sie wollen gerne zum Finaltag, sie wollen gerne am quasi ja, zweiten Platz der Nürnberg, der Augsburg Lions rütteln und da vielleicht ein bisschen mitkämpfen. Und ja, mal sehen, ob sie das schaffen. Also ich glaube, die Motivation und das Talent ist da. Mal sehen, ob sie es dieses Jahr umsetzen können.
Ist ja auch durch die Auflösung der Divisionen nächstes Jahr leichter. Sie müssen gar nicht an den Lions vorbeikommen. Sie müssen nur unter die Top 8 in der DFL kommen.
Das, finde ich, sollten wir uns am Ende auch nochmal anschauen, wenn wir die Divisions durchgegangen sind, dass man nochmal schaut, auch so ein bisschen die Punktedifferenz und so. Da kann man auch nochmal ein bisschen ablesen, wie es vielleicht insgesamt im Ranking gewesen wäre.
Zu den Nürnbergern, ganz kurz noch ein Punkt. Klar. Da gab es nämlich eine Kicker-Reportage, die ich vor 2 Tagen gesehen habe.
Die habe ich auch gesehen.
Wo die, ein Reporter-Team bei den Nürnberg Renegades im Training war, Flag Football erklärt wurde, coole Bilder gezeigt wurden, ein paar Interviews auch, wie du gesagt hast, erklärt wurde, was deren Saisonziel ist. Natürlich nicht absteigen, aber ein kleiner Blick auf den Finalspieltag ist da auf jeden Fall da.
Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist eine sehr hochwertige Produktion. Also das wirklich, wir haben ja schon immer mal Berichte über Teams, die auch richtig cool gemacht sind, aber da hat man gemerkt, das war nochmal so ein Step mehr und wenn es in die Richtung geht, glaube ich, können wir uns auf noch viele Sachen freuen.
Ich habe es gesehen, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber jetzt habt ihr mich ein bisschen heiß drauf gemacht. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Also gerne mal abchecken auf der Seite der Nürnberg Renegades, werdet ihr es definitiv finden.
Wir verlinken es euch auf Instagram, dann könnt ihr
da mal reinschauen. Sehr cool gemacht.
Ja. Kommen wir noch zum letzten in der Division, die in der Relegation dann auch gespielt haben. Das sind die Würzburg Wombats. Ist ein längeres Team, hatten oft in der Saison mit Personalmangel zu kämpfen, waren bei vielen Spieltagen unterbesetzt.
So die ewige Story der Würzburg Bombers.
Genau. Am Ende, muss man sagen, haben sie die Liga gehalten in der Saison. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende bei denen positiv drunter steht.
Total. Ich glaube, bei den Wombats muss man sagen, die haben viel Erfahrung, die haben viel Herz. Es fehlt, glaube ich, noch ein bisschen an der Professionalität, den Strukturen. Ich hoffe, dass es bei denen da auch in eine Richtung geht, dass wir sie auch in der Liga weiter sehen dürfen. Sind wir mal gespannt auf die nächste Saison.
Auf jeden Fall. Die Division aber auch für nächstes Jahr nicht verändert. Also von daher, die Teams alle noch mit dabei. Bleibt eine übrig, das ist Südwest, wo wir den zu dem Zeitpunkt amtierenden deutschen Meister drin haben, der auch die Saison absolut unangefochten mit 100% Siegquote abgeschlossen hat. Jedes Spiel gewonnen, sowohl in der Division als auch außerhalb der Division. Mit über 1000 Punkten auch beste Offense der Liga geworden ist.
Ich glaube, Waldorf explosive Offense mit so
das
vielen
wundert, glaube ich, keinen. Nein, das ist richtig. Das ist fast die komplette Nationalmannschaft, die da auf dem Feld steht. Also ganz erwartungsgemäß erster Platz.
Ist für mich ein bisschen die Division der Extreme, muss ich ganz klar so sagen. Vor allem, wenn wir später noch an die unteren Plätze kommen. Auf dem zweiten Platz haben wir die Kelkheim Lizards, dein ehemaliges Team, Olli.
Korrekt.
Ja, auch eine gute Saison, glaube ich, gespielt.
Absolut. Also ich meine, da darf man nicht sich ein bisschen von dem Quotienten täuschen lassen. Wenn du, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal gegen Waldorf in der Saison spielst, dann hast du halt eine hohe Chance, dass du einige Spiele verlierst. Da ist Kelkheim sicherlich das Team, was am meisten gegen Waldorf spielen muss, war schon immer so. Haben sich aber fast jedem Spiel gut geschlagen, sind immer knappe Spiele. Täuscht es ein bisschen darüber hinweg, wie gut sie im Gesamtranking eigentlich auch abschneiden würden gegen andere. Ich glaube auch, dass sie außerhalb von Waldorf gegen fast kein Team verloren haben. Ich weiß nicht, ob sie gegen Mainz, wie es gegen Mainz war, ob sie da, es war sicherlich, wäre ein knappes Spiel. Aber genau, gute Saison, auch zum Finaltag. Dann vielleicht das die letzten 2 Jahre unglücklichste Team der DFFL, die Badener Greifs. 2022 noch Vierter des Finaltags geworden. Super starke Defense, solide Offense. Ja, haben halt einfach das Problem, dass sie an Kelkheim und Waldorf vorbei müssen,
um ins Finale zu kommen. Ich wollte gerade sagen, der Quotient täuschte. Die haben die Hälfte aller ihrer Spiele gewonnen, was sehr gut ist dafür, dass man bedenkt, dass sie eben
alle Spiele gegen Kelkheim und Waldorf verloren haben.
Und Waldorf jedes Mal verloren haben, genau. Das heißt, auch hier interdivisionär haben sie auf jeden Fall sehr gut abgeschnitten.
Definitiv.
Und auch die Stuttgart Scorpions hinter sich gelassen, jedes Mal gegen sie gewonnen.
Ich glaube, die Badener Greifs sind ein Team, das wahrscheinlich das Team, was am glücklichsten drüber sein wird, dass die Divisionen jetzt zumindest teilweise aufgelöst worden sind und es eine Gesamttabelle in Deutschland in der DFL geben
definitiv
wird.
Definitiv. Da werden sie jetzt dann wieder größere Chancen auf den Finaltag haben. Die Stuttgart Scorpions nicht mehr. Die als Vierter in die Relegation, dort verloren.
Das einzige sieglose Team in der DFL.
Das stimmt. Werden jetzt nächstes Jahr in der DFL 2 sicherlich ein starkes Team sein. Haben auf jeden Fall Potenzial im Kader. Aber jetzt eben für nächstes Jahr ersetzt durch die Bornheim Badgers, wo man auch sehen wird, wie die sich in der DFL schlagen können. Wir haben eben über die beste Offense gesprochen. Erwartungsgemäß sind das die Wild of Wanderers gewesen. Statistisch gesehen die beste Defense waren die Munich Spatzen, die nur 260 Punkte zugelassen haben, was hochgerechnet wirklich eine Wahnsinnsleistung ist. Aber auch da viel Erfahrung, viele Nationalspieler zumindest oder Prospects. Eine sehr, sehr starke Defense, auch international gesehen, muss man auf jeden Fall mal nennen. Ansonsten hatte ich ja gesagt, wenn man sich nochmal die Point Differentials anschaut, um zu schauen, welche Teams denn so extrem gut performt haben. Die Mainz Legendaries natürlich als Divisionssieger weit vorne mit dabei, aber auch hier eben die Augsburg Lions, die ähnlich wie die Lizards in Anführungszeichen nur 70% gewonnen haben. Eine sehr hohe Pluszahl bei den Point Differentials, die zeigen, wie viel stärker sie dann doch auch gegenüber vielen anderen Teams sind.
Ja.
Auch das hat sich ja dann im Finaltag wiedergespiegelt. Und ich glaube, bevor wir dazu kommen, schauen wir nochmal einen Blick auf individuelle Leistung. Die wollen wir natürlich auch noch honorieren. Da auch ein Dankeschön an die Orga der DFFL, dass sie uns die Statistiken zumindest mal nummernbasiert zur Verfügung stellen.
Und an alle, die auch immer die Scorecard machen an den Spieltagen, ist immer ein
sehr
wichtiger
wichtig.
Job.
Ja,
tragt die Nummern gerne ein, immer, bei den Touchdowns und bei den Interceptions.
Da wollen wir nochmal ganz kurz drauf schauen. Wer hat denn dieses Jahr bei den Touchdowns am besten abgeschnitten? Oder wer hat sich da hervorgetan?
Da sticht natürlich einer stark raus, nämlich die Nummer 3 von den Mainz Legendaries, Leon Ritter, mit 53 Touchdowns in der Saison. Krasse Nummern, also muss man sagen, wirklich dominant.
Vor allem muss man auch sagen, er musste ja absteppen, weil sein kongenialer Receiver-Partner, auch Receiver der Nationalmannschaft, Niklas, sehr ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Und
trotzdem waren die Mainzer wirklich gut dabei.
Absolut.
Also ich bin sehr gespannt, wenn die beiden fit und auch zusammen auf dem Feld stehen, dann brennt da die Hütte.
Dann ist definitiv die Offense der Mainz Legionäre auch nochmal ein kleines Stück besser, als sie eh schon war.
Ja, genau. Ja, dahinter bei den Receivern auf dem zweiten Platz mit 48 Touchdowns die Nummer 10, Fleming Klein von den Kelkheim Lizards. Du kennst ihn gut, Olli. Super Receiver. Man muss natürlich auch sagen, seine Connection mit seinem Bruder als Quarterback.
Absolut.
Wirklich klasse.
Ist einfach auch ein Wahnsinns-Threat in der Endzone. Ich weiß nicht, wie viele Touchdowns 1:1 immer so aussehen, dass Philipp den Ball irgendwo tief hinten reinwirft, Fleming zieht den Ball raus. Und alle wissen, was passiert. Schlussendlich funktioniert es trotzdem mit 48 Touchdowns wieder. Eine grandiose Saison als Receiver. Dritter da in der ganzen Liste. Einer aus den Reihen der Duisburg Dockers, jetzt Dragons. Ebenfalls dieses Jahr, glaube ich, die ersten Erfahrungen der Nationalmannschaft gemacht. Wer war das?
Das war die Nummer 3, Malik. Mit 42 Touchdowns, auch starke Saison gespielt. Da können wir, glaube ich, noch viel erwarten. Ich glaube, der ist auch noch recht jung.
Hat genau, Potenzial. Das Alter weiß ich nicht, aber ich glaube.
Deswegen bin ich mal gespannt. Auch jetzt mit dem neuen Headcoach der Nationalmannschaft werden bestimmt einige neue Spieler Chancen bekommen.
Ja.
Also schauen wir mal, ob wir ihn da auch sehen werden. Und auf dem vierten Platz mit 36 Touchdowns Robert Doll von den Munich Spatzen. Starke Saison gespielt. Also für alle individuellen Awards, wir heben sie jetzt hervor, muss man natürlich auch immer dazu sagen, Football ist ein Teamsport. Receiver können ohne den Quarterback Natürlich wenig anfangen, alle das Gleiche auch in der Defense.
Ja, und ohne die anderen Receiver auch. Die müssen ja erstmal ihre Routen gut laufen, dass die Verteidiger wegziehen, dass die Routen erst aufgehen.
Absolut.
Nur alleine schafft man da nichts.
Genau. Dann schauen wir uns noch die andere Seite vom Ball an, bevor wir dann zum Finaltag kommen. Bei den Interceptions auf Platz 1, letztes Jahr auch schon im harten Battle gewesen, die zwei, auf den zweiten schon vorgreifen, mit 17 Interceptions, ja, unser Momo, unser Safety.
Moritz Fedelmeier.
Korrekt, ja, Ballhawk, absolut durch und durch, da dieses Jahr die Krone geholt, vor seinem Ballhawk-Konkurrenten aus der Division, Chris von den Augsburg Lions, ja. Auch wieder grandiose Saison, der steht auch irgendwie immer richtig.
Ja, das muss man das so sagen. Super Spielintelligenz, auch spielt physisch, aber fair und dadurch hat muss er halt öfter als nicht die Hand an dem Ball.
Genau, ja. Und oft eben auch dieses Auge für den Quarterback zu haben, obwohl er die Leute ja gut covert, also nicht auf die Männer schaut, sondern auf den Quarterback und dann den Ball darunter fischen. Immer wenn ich ihm zuschauen kann, versuche ich was zu lernen.
Nee, kannst du auch sicherlich. Und ja, auf dem dritten Platz noch von den World of Wanderers, Tim Petri, der einfach auch irgendwie immer
super erfahren.
Ja, und irgendwie doch an den Ball noch kommt. Also mit seiner Sprungkraft, ehemaliger Torhüter, sieht man auch bei seinen Interceptions.
Ach, spannend. Fußball-Torhüter?
Ja. Ach, spannend. Korrekt. Ja, also mit 12 Interceptions auch eine Wahnsinnssaison. Okay, dann springen wir, glaube ich, jetzt zum Finaltag.
Ja.
Wo war der dieses Jahr nochmal?
In Berlin.
In Berlin, korrekt.
Da haben wir diesen Podcast gegründet.
Ist richtig, ich kam gerade nicht auf den Ort. Berlin, passt.
Ja, Finaltag in Berlin. Erstmal kann man, glaube ich, ganz grob sagen, super schön organisiert. Schön, dass wir den hatten. Wir hatten 4 Felder. Zwei davon wurden live gestreamt. Es war ein Fest, dort zu sein. Wir alle drei waren dort.
Korrekt.
Genau. Es war sehr schön.
Ja. Und dann schauen wir auch mal auf das Sportliche. Was ist passiert? Erstmal vom Modus her, wir haben am Finalspieltag, der ja auch Final 8 genannt wird, 8 Teams, jeweils die 2 besten der 4 Divisionen und das Ganze wurde dann in 2 Vierergruppen gelost. Ich persönlich war sehr zufrieden mit dem Losergebnis. Wir hatten keine Todesgruppe in dem Sinne, jeder hatte Chancen und am Ende kommen natürlich die 2 besten jeder Vorrundengruppe ins Halbfinale. In Gruppe 1, Olli, wie sah es denn da aus?
Ja, also Gruppe 1 bestand aus den Munich Spatzen, den Augsburg Lions, also so damit gleich die 2 Divisionskonkurrenten zusammen, den Mainz Legendaries und den Oldenburg Orcas. Also das war quasi die Zusammensetzung der Gruppe 1. Die Munich Spatzen konnten relativ früh an dem Finaltag schon ihre starke Form unter Beweis stellen, gewannen alle Spiele, ließen nur 24 Punkte zu, was über 3 Spiele Wahnsinn ist. Gewannen gegen die Lions, gegen die Mainzer und die Orcas. Dahinter war es ein bisschen knapper.
Gerade das Duell Augsburg Lions gegen Mainz Legendaries war so gesehen das Duell ums Halbfinale. Ich habe es leider nicht live gesehen. Ich habe parallel auf einem anderen Feld als Schiedsrichter einen Einsatz gehabt. Aber es war wirklich ein krasses Spiel, wenn ich das so mitbekommen habe.
Es war, weiß auch noch, wir hatten selber ein Spiel, sind dann rüber, haben die letzten Minuten noch gesehen, weil das Spiel, dadurch, dass es recht knapp war, natürlich meistens dann ein bisschen länger geht als deutliche Spiele. Und ich glaube, es hat allein in den letzten 3 Minuten noch irgendwelche, ich glaube, ja, 2 oder 3 Mal irgendwie die Führung gewechselt. Und etwas überraschend für mich haben am Ende die Augsburg Lions gewonnen. Damit natürlich auch beste Voraussetzung fürs Halbfinale gehabt, das am Ende auch erreicht. Die Mainzer somit ausgeschieden in der Vorrunde, das sicherlich eher eine Enttäuschung.
Das würde ich schon sagen. Nach dem 2. Platz in 2023 sind sie sicher mit höheren Erwartungen angereist. Kann jetzt natürlich spekulieren, war vielleicht der Verlust von Niklas zu groß im Finalspieltag. Woran lag es, kann man sich immer fragen. Aber am Ende haben die Lions eben die Nase vorn gehabt.
Genau, bleiben noch die Oldenburg Orcas. Erster Finaltag, ich denke, Riesenerfolg. In der ersten Saison gewesen.
Dass sie dabei waren, genau. Haben sich auch gut verkauft, konnten an der Spitze nicht wirklich mithalten, aber man kann auch sagen, sie wurden nicht abgeschossen.
Nein, das nicht. Sehe ich auch so. Haben sich gut verkauft, auf jeden Fall. Ja, Lasse, haben wir noch Gruppe 2. Wie lief denn Gruppe 2?
Gruppe 2 wurde gewonnen, ja. Sie haben auch da erstmal weitergemacht, wo sie in der Saison auch quasi. Sie haben da weitergemacht, wo sie in der Saison aufgehört haben. Sie haben alle Gruppenspiele gewonnen, die World of Wanderers. Auch da sehr, sehr solide gespielt. Hatten ja auch wieder ihre Divisionskameraden aus Kelkheim mit dabei. Kelkheim wird sich natürlich gefreut haben. Spielen gleich nochmal gegen Dings. Gegen Waldorf. Auf dem zweiten Platz in der Division die Lichtenberg Lions. Ja, aus Berlin.
Haben sich super geschlagen.
Wollte ich auch gesagt, haben sehr gut gespielt.
In der Gruppe selbst war theoretisch sogar noch ein wirklich Dreiervergleich möglich. Am Ende haben sich dann die Lichtenberg Lions aber gegen die Duisburg damals noch Dockers durchgesetzt. War ein umkämpftes Spiel. Die Führung ging hin und her. Am Ende hatten, wie auch in Gruppe B, die anderen Lions, die Lichtenberg Lions, die Nase vorn und konnten sich das zweite Halbfinalticket hinter den Waldorf Wanderers sichern.
War für mich auf jeden Fall ja die positivste und auch größte Überraschung. Mhm. Nicht nur, dass die Lions die Gruppe überstanden haben in der Form, sondern auch, wie sie dann einfach in den nächsten Spielen weiter performt haben.
Ja. Also gerade im Halbfinale haben den Spatzen wirklich einen Kampf geliefert.
Bis zum letzten.
Man muss dazu sagen, ja, die Lions wurden auch wirklich angefeuert von Fans. Also fand ich super zu sehen,
dass
da eine große Fantrupp dabei war.
Da merkt man doch dann die Nähe. Ja. Also oder das einfach das
der Heimvorteil
ist übertrieben, aber ja.
Das ja, ist genau. Ja, und am Ende sind die Spatzen dann ins Finale eingezogen. Allerdings war es wirklich ein Kampf.
Ich muss auch sagen, ich habe wirklich das gesamte Spiel an der Seitenlinie gezittert und gebibbert, weil irgendwie die Lions immer wieder geschafft haben, sich da aus diesen Löchern rauszuziehen mit krassen Catches beim vierten Versuch, bei was auch immer. Also das war wirklich ein harter Kampf. Ich glaube auch, dass da alle überrascht waren. Ja, am Ende hat es knapp nicht gereicht, aber das ist ein Team, wo ich sagen muss, ich glaube, wenn die noch ein bisschen arbeiten, das kann nächstes Jahr ein harter Anwärter sein, auch wieder aufs Halbfinale sein.
Haben auch wirklich gute Spieler, auch Spieler, die meiner Meinung nach Chancen auf die Nationalmannschaft haben, gerade mit Marius, ihrem Number One Receiver, ein ultra physischer und sicherer Receiver, hat auch am Finalspieltag abgeliefert.
Ja. Absolut. Ich muss mich gerade an diese One-Hand-Catch-Two-Point-Try da erinnern. Das war wirklich gegen die Spatzen. War ein sehr spannendes Spiel. Gleichzeitig zu dem Spiel war das andere Halbfinale. Übrigens, beide Halbfinales kann man auch sehen im Stream. Man kann generell den ganzen Finalspieltag beide Streams nachschauen.
Auch sehr nett kommentiert. Sehr auch gerade für Einsteiger kommt man ganz gut mit.
Ich wollte gerade sagen, es ist sehr schön. Ich erzähle das allen Rookies bei uns immer. Die sollen sich das mal anschauen. Man lernt viel über Flag Football. Es wird viel erklärt. Es ist echt eine schöne Sache gewesen, ja. Das andere Halbfinale auf dem Platz daneben, wir haben es alle nicht so angeschaut.
Ja, ich war tatsächlich als Schiedsrichter dabei.
Also, das heißt, bitte.
Ich hatte die Pole Position. Die Augsburg Lions gegen die Waldorf Wanderers. Im Vornherein könnte man sagen, ja, klare Sache. Da kann ich euch ganz eindeutig sagen, so war es nicht. Ein Feuerwerk von einem Spiel. Ich glaube, 49-40 der Endstand. Also so viele Punkte in einem Spiel und ich glaube, so viele tiefe Bälle auch habe ich wirklich selten gesehen in einem Spiel. Man kann sagen, ich meine, von Waldorf kennt man es. Benny hat einen krassen Arm, der geht gerne tief, der kann tief gehen. Die Augsburg Lions haben sich gedacht, was die Waldorf Wanderers können, das können wir auch. Man hat gesehen, die hatten einen Gameplan und der hat auch überraschend gut funktioniert. Die Defense der Wanderers hatte Probleme, mit dem Speed der Lions Receiver mitzuhalten und da haben sie ihnen dann doch tatsächlich einige tiefe Touchdowns eingeschenkt. Am Ende, muss man leider sagen, haben es dann die Two-Point-Conversions bei den Touchdowns ausgemacht. Hätten die Lions da ein oder zwei mehr verwandelt, hätten sie am Ende noch den Ball gehabt und hätten tatsächlich in Führung gehen können.
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, einer von den Lions hätte mir erzählt, dass sie sogar mehr Touchdowns gemacht haben. Oder zumindest gleich viele.
Ich glaube, es waren gleich viele Touchdowns.
Okay, genau. Dann waren es wirklich
gleich viele. Und am Ende waren es die Extrapunkte, die eben dann den Ausschlag gegeben haben.
Und die Erfahrung. Also ich meine, das muss man auch einfach den Waldorfern lassen. Die bleiben in so Situationen meistens echt cool und gewinnen so Spiele dann zu einem hohen Prozentsatz.
Ja, auch meistens. Und so war es dann auch. Die Wanderers haben den Finaleinzug geschafft. Für die Lions bestimmt ein bisschen traurig, aber trotzdem ein super Ergebnis, ins Halbfinale zu kommen und die Wanderers wirklich an den Rand einer Niederlage zu bringen.
Ja.
Im Spiel um Platz 3 dann das Löwenduell. Duell, wer das beste Lions-Team in Deutschland sein darf, haben dann die Lichtenberg Lions gewonnen. Ich glaube, da war dann auch ein bisschen die Luft raus, das muss man leider sagen. Nach wirklich so einem krassen Halbfinale gegen die Wanderers. Trotzdem guter Kampf, aber abschließend kann man sagen, herzlichen Glückwunsch an die Lichtenberg Lions für den ersten Podestplatz. in der deutschen Flag Football Liga.
In ihrer Geschichte, absolut. Ja, bringt uns jetzt noch zum Finale. Munich Spatzen, Waldorf Wanderers. Ja, auch das entwickelt sich so langsam zu einem Traditionsspiel.
Zu einem Klassiker.
Jahrelang war es immer Kelker im Waldorf, jetzt kommen die Spatzen Waldorf auch noch mit dazu. Ja, begann überraschend.
Die Spatzen haben nicht gekleckert, die haben gleich geklotzt. Erstes Play, tiefer Touchdown auf Lukas Römer. Ich glaube, im vierten Nachfassen.
Ja, ich wollte sagen, der war fünfmal gewoppelt.
Auf jeden Fall konnten sie sich gleich absetzen, ähnlich wie sie es 22 in Odelshausen schon konnten. Und man hat den Kommentatoren, also für die, die den Livestream sich anhören oder anschauen, schon rausgehört, es wartete jeder darauf, dass die Wanderers wieder zurückkamen. Und das ist ja dann auch bis zu einem gewissen Punkt passiert. Es wurde am Ende wieder knapp. Wieder richtig eng, ja. Ne, auf einen Touchdown rangekommen. Dann aber...
Ja, am Ende muss man sagen, ich glaube mit 3 Minuten 30 kamen die Munich Spatzen in Ballbesitz und haben dann die Uhr runtergenommen. Es gab mehrere Calls in beide Richtungen. Am Ende haben die Spatzen einfach dann wirklich abgezockt gespielt, smart die Uhr runtergenommen und die Waldorf Wanderers nicht mehr an den Ball gelassen.
Ja, und ich glaube, schlussendlich war es jetzt auch einfach mal an der Zeit. Jeder weiß, wie stark die Wanderers sind. Wir haben dieses Jahr dann ja auch noch den Champions Bowl gewonnen. Sicherlich für die ein kleines Trostpflaster. Und dass wir jetzt einfach mal einen neuen deutschen Meister haben. Und wir werden jetzt sehen, wie es nächsten Jahre weitergeht, wer sich da noch mit einmischt. Und ja, schlussendlich, glaube ich, große Erleichterung, großer Jubel bei den Spatzen. Die Wanderers konnten sich aufraffen und wir blicken auf nächstes Jahr.
Genau, mit 27-20 haben dann die Waldorf Wanderers ihr erstes Spiel dieser Saison natürlich auch verloren, muss man auch dazu sagen. Das ist auch ganz hart, sie verlieren ein Spiel in der Saison.
Tatsächlich muss man dazu sagen, ich glaube, das war nicht nur in der Saison, sondern wenn man auf die Saison davor auch schaut, haben die Wanderers wahrscheinlich in der Liga seit anderthalb Jahren kein Spiel mehr verloren gehabt.
Ja, das ist krass.
Die Spatzen haben für mich aus Defense-Perspektive ein bisschen gezeigt, dass man die Waldorf Wanderers bei 20 Punkten halten kann in einem kompletten Spiel, was sehr beeindruckend waren, was sonst Teams in den letzten Jahren nicht geschafft haben.
Nee, aber da sieht man auch einfach, da war der Fight da, die wollten und das haben sie gezeigt. Und
auch die richtige Vorbereitung.
Richtig. Gut, damit lassen wir uns mal die DFFL abschließen und zu den anderen beiden Ligen kommen.
Nach einer ausführlichen Besprechung der DFL 2024 wollen wir jetzt auch noch kurz auf die anderen beiden nationalen Ligen eingehen. Wir starten dabei mit der Frauenliga, die ihr Debüt gefeiert hat. Zum ersten Mal gab es diese Liga. War, glaube ich, für alle Spielerinnen, die dort mitgespielt haben, ein großer Erfolg. 6 Mannschaften haben insgesamt mitgemacht, die wollen wir ganz kurz erwähnt haben. Nicht zum Finaltag gefahren, sind auf dem 6. Platz mit einem Quotienten von 10% die Saarland Löwinnen und mit einem Quotienten von 20% die SG Mainz-Schorndorf. Die beiden Teams sind nicht mit zum Finaltag gefahren. Und damit haben sich die 4 Teams, die SG Augsburg Lions, die SG Kelkheim Lizards, die Waldorf Wanderers Ladies und die Southern Sparkers für den Finalspieltag qualifiziert. Genau, dieser Finalspieltag wurde dann zeitgleich in Berlin ausgetragen und hat in einer Doppel-K.O.-System stattgefunden. Das heißt, um wirklich aus dem Turnier zu sein, musste man quasi 2 Spiele verlieren. Was, glaube ich, für 4 Leute ein ganz gutes Bracket war. Und ja, da können wir jetzt auch ganz kurz noch reinschauen, was da so passiert ist. Erste Runde hat Kelkheim gegen die SG Augsburg Lions gespielt. Ich will dir jetzt direkt dazu sagen, Kelkheim hat in diesem Spiel nämlich nur 7 Punkte gemacht. Das ist, glaube ich, definitiv auch dem zu verschulden, dass sie nicht mit dem Quarterback, mit dem sie die ganze, oder mit der Kubine, mit der sie das ganze Spiel, die ganze Saison gespielt haben, Steffi, war am Finalspieltag leider nicht dabei, hat, glaube ich, die Offense der Kelkheim Lizards stark geschwächt. Deswegen haben sie in dem Spiel nur 7 Punkte gescored. 7-25 ist der Ausgang, haben die SG Augsburg Lions dieses Spiel gewonnen.
Und dazu zu sagen, Steffi ist Quarterback der Nationalmannschaft. Also
genau,
für die, also, die sie nicht kennen,
ja,
sollten, die meisten sollten sie kennen, aber.
Danke, ja, also war ein großer Verlust. Die Kelkheim hat super in der Saison gespielt, haben immer viele Punkte gescored. Das war wirklich auch ein bisschen schade, dann sie nicht am Finalspieltag auf dem Feld zu sehen, muss man ganz klar so sagen. Das andere Spiel war dann noch die Sparkles gegen die Waldorf Wanderers. Das haben die Waldorf Wanderers Ladies gewonnen. Genau, und dann ging es quasi in einem Doppel-K.O. so hin und her, bis man dann zu den Platzierungsspielen kam. die SG Augsburg Lions hatten kein Spiel verloren und sind damit direkt ins Finale eingezogen und als zweiter Finalegegner mit einer Niederlage, aber dann mit einem Sieg über Kelkheim sind dann die Waldorf Wanderers Ladies ins Finale
eingezogen. Das war dann sozusagen das nominelle eine Halbfinale.
Genau.
Waldorf gegen Kelkheim. War dann doch deutlicher als erwartet mit 26-12 die Waldorf Wanderers Ladies dann im Finale. Und das Finale, das war dann wirklich hochklassiges Flag Football auf der größten Bühne in Deutschland. Ich glaube, wirklich ein gelungener Start für die Saison, ein gelungener Finalspieltag und auch ein gelungenes Finale. Wie lief das dann, Lasse?
Definitiv, es war ein hochklassiges Finale. Alle haben gut gespielt. Es war auch hochklassig besetzt natürlich mit deutschen Nationalspielerinnen, was schön zu sehen war. Es wurde auch von einem Coach der Damen-Nationalmannschaft kommentiert, was sehr schön war. Da hatte man viele Insights. Am Ende haben sich hier die SG Augsburg Lions durchgesetzt mit 26-18. Am Ende muss man sagen, meiner Meinung nach durch eine etwas stärkere Defense-Leistung mit 2 Picks, die das Spiel meiner Meinung nach dann entschieden haben.
Ja, Katharina Liebenthal.
Katharina Liebenthal, genau.
Mit 2 starken Interceptions. Ich glaube auch die letzte wirklich athletisch in der Luft noch die Richtung geändert und den Ball runtergepflückt.
Genau, was dann auch der Game-Stealing-Pick war. Und damit wurde die SG Augsburg Lions mit Spielerinnen aus Regensburg, aus München und aus Augsburg und von den Augsburg Centurions oder Rooks. Damit dann der erste deutsche Meister der DFLF.
Das ist absolut ein Riesenmeilenstein für den deutschen Flag Football, den deutschen Frauen Flag Football. Ich persönlich hätte dir jetzt auch zugestimmt, Augsburg einfach in der Breite her oder die SG Augsburg Lions in der Breite her stärker. Das hat sich am Ende durchgesetzt und man wird sehen, die Liga wächst.
Ist sogar, glaube ich, doppelt so groß.
Genau, exakt doppelt so groß mit 12 Teams nächstes Jahr am Start.
Ob es da große Veränderungen gibt, ob die gleichen Teams mit dabei sein werden. Also da, glaube ich, sehr viel Potenzial zur Entwicklung. Und ja, wir können uns alle, glaube ich, nächstes Jahr aufs nächste Finale freuen, was da dann so auf dem Feld steht.
Genau, die SG Augsburg Lions haben gewonnen. Sie durften auf das Feld gehen bei dem Munich Game. Der NFL war, glaube ich, ein ganz cooles Ding für die. Und nochmal herzlichen Glückwunsch an die.
Und da muss ich sagen, die Kritik darf ich mir jetzt mal, glaube ich, erlauben. Ich finde das super cool, was da möglich gemacht wurde für das Damenteam, dass die diese Bühne bekommen haben, die Tickets bekommen haben, diese Ehrung. Würde mir aber wünschen, dass, wenn man quasi sowas macht, auch quasi gleichwertig den Männern gegenüber für die Sieger, für die ersten drei, egal wie, irgendwas bereitstellt. Weil, sag ich mal, der Unterschied, die Balance doch deutlich spürbar war. Aber an der Hinsicht, wie gesagt, coole Sache und vor allem auch natürlich nochmal mehr Aufmerksamkeit für den Frauen-Flag-Football.
Genau, so viel auch zum Frauen-Flag-Football für die letzte Saison. Wir wollen noch ganz kurz auf die andere große Liga oder die zweite große Liga quasi schauen in Deutschland. Die DFL 2, auch die hat letztes Jahr gespielt. Wir wollen es jetzt nicht so ausführlich machen, aber wir wollen auch hier euch ganz kurz sagen, was ist dort so in den Divisions passiert und wer hat da vielleicht nach oben und nach unten bessere und neue Karten gemischt. Wir fangen an, auch hier wieder mit dem Westen. Josh, was ist da so passiert?
Ja, in der Division West sind 7 Teams an den Start gegangen. Vom System her war das Ganze so, dass die besten 2 Teams der Regular Season eine Relegation gegen das schlechteste Team der Regular Season der DFL 1 gespielt haben. Im Westen waren das die Cologne Falcons und die Münster Blackhawks, die es dann mit den Mülheim Shamrocks aufgenommen haben. Hier konnten sich die Mülheim Shamrocks durchsetzen. Das bedeutet leider kein Aufsteiger aus der Division West in die DFL 1. Bedeutet, beide Teams und auch die weiteren Teams, Dortmund Devils und Aachen Emperors, werden in der DFL 2, die ja nächste Saison, also 2025, auch komplett bundesweit stattfindet, ohne jegliche Division, an den Start gehen. Und Lasse, ich glaube, wir werden gegen beide spielen und Spaß dabei haben. Also ich freue mich drauf.
Es werden gute Teams sein. Cologne Falcons 87,5% gewonnen. Starkes Team und werden auch, glaube ich, in der zweiten Liga oben mitspielen können.
Da muss ich auch sagen, Division West ist stacked.
Also die sind stark.
Und weil bis runter auf Platz 4, ich glaube, das sind alles Teams, die wirklich Spaß machen, die Potenzial haben anzugreifen.
Der Vollständigkeit halber erwähnen wir nochmal den Rest. Also nach den Dortmund Devils auf 3, den Aachen Emperors auf 4, kamen auf 5 die Reda Minotaurs, dann die Mainz Legionaries 2, das zweite Team, das sich leider nicht für die zweite Liga damit qualifiziert hat, und auf dem 7. Platz die Troisdorf Jets.
Genau. Dann schnell gucken wir noch auf die Division Nordost. Auch da muss ich sagen, einige Teams, die wirklich nach oben streben, Die Strelitz Dukes konnten die Division deutlich unangefochten gewinnen, mit, glaube ich, auch nur einer Niederlage im gesamten Spielverlauf. Konnten auch die Relegation gewinnen, also nächstes Jahr Erstligateam. Dahinter die Bremen Firebirds, Flag, die lange Zeit mit den Dukes sich gebettelt haben um Platz 1, das am Ende aber nicht geschafft haben. Somit aber definitiv nächstes Jahr ein Team sind, was in der DFFL 2O mitspielen wird. Dahinter das erfahrene Team aus Magdeburg, die Potsdam Royals und die Wild Grizzlies.
Dann kommen wir zur Division Südwest, die größte Division mit ganzen 8 Teams letzte Saison. Hier konnten sich die Bordheim Badgers und die Korn Westheim Cougars für die Relegation qualifizieren und haben dann in einem Dreierspieltag mit Hin- und Rückspielen gegen die Stuttgart Scorpions gespielt. Die Stuttgart Scorpions in der Vorsaison noch gerade so dem Abstieg von der Schippe gesprungen. Dieses Jahr hat es nicht gereicht. Die Stuttgart Scorpions sind abgestiegen. Die Bornheim Badgers konnten den Aufstieg in die erste Liga schaffen. Ja, bin gespannt, wie die Bornheim Badgers sich jetzt in der neuen DFL bundesweit schlagen werden.
Zwei Sätze zu den Bornheim Badgers. Auch interessant, weil das ja auch ein relativ neues Team ist.
Ja.
Ist entstanden aus einem Zusammenschluss aus einem eben neu gegründeten Team aus Bornheim und den, die Leute, die jetzt länger Flag Football spielen, bekannten Team der Purple Flags, die, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren dabei sind. Durchaus auch eine Nähe zum Team der Frankfurt Galaxy, Frankfurt Universe, dem Tackle-Team haben. Also mal schauen, was die so nächstes Jahr auf Parkett bringen oder auf den Rasen bringen. Also ich bin gespannt, freue mich, dass, ich nenne es jetzt mal Frankfurt, weil Bornheim ja ein Stadtteil ist, jetzt auch endlich ein eigenes Flag-Team hat, was in der ersten Liga spielt.
Ja. Dahinter die Darmstadt Diamonds, die Heidelberg Hunters, die Saarland Hurricanes Flag, auch, glaube ich, alles Team, was man oft und viel kennt in Deutschland. Dann haben wir noch die Black Forest Hedgehogs, die Schorndorf Power Puffins und ganz hinten auf Platz 8 in dieser Division die SG Kelkheim Blizzards 2, also das zweite Team der Kelkheim Blizzards.
Dann abschließend schauen wir noch auf die Division Südost in der DFL 2. Da sind 6 Teams an den Start gegangen. Hier konnten sich die Munich Spatzen 2 deutlich durchsetzen, haben nur 2 Spiele verloren in der Saison. War eine schöne Zweitligasaison. Dahinter mit wirklich sehr, sehr, sehr eng, wirklich von Platz 2 bis Platz 5 trennen nur 3 Spiele, die 4 Teams. Am vorletzten Spieltag war da so gesehen für alle 4 Teams sowohl der Aufstieg, also die Teilnahme an der Relegation nach oben, als auch der direkte Abstieg möglich. Also wirklich spannende letzte 2 Spieltage gab es da. Am Ende haben sich die damals noch Augsburg Rooks den 2. Platz gesichert. Mittlerweile haben sie sich mit den Centurions zusammengeschlossen, heißen jetzt Augsburg Centurions, haben in der Relegation zur ersten Liga dann leider gegen die Würzburg Wombats verloren, werden also in der zweiten Liga antreten nächstes Jahr.
Die Besonderheit, die man vielleicht da noch dazu sagen muss, dass natürlich die Munich Spatzen 2, die Augsburg Lions 2 und die Munich Spatzen 3, die hier mit dabei gespielt haben, nicht hätten aufsteigen dürfen. Dementsprechend natürlich harter Kampf um die Platzierungen, aber schlussendlich hat sich relativ schnell dann herauskristallisiert, welche Teams für die entsprechenden Relegationen in Frage kommen.
Man kann vielleicht noch kurze Anekdote. Am vorletzten Spieltag, nämlich in der Saison, haben die Regensburg Phoenix gegen die Augsburg Centurions gespielt. Und dieses Spiel war dann tatsächlich das Entscheidende. Am Ende ist es unentschieden ausgegangen. Wirklich
knappes Spiel. Selten vorkommt, was ganz selten
vorkommt im Flag Football.
Das war wirklich super witzig.
Die Regensburg Phoenix damit auf dem 4. Platz am Ende, die Munich Spatzen 3 auf dem 5. Platz und die Verathal Salt Kings auf Platz 6.
Genau. Das Aufstieg gab es nicht. Die Südostdivision bleibt gleich, so wie man Division jetzt nächstes Jahr noch bezeichnen darf.
Und genau.
Somit wären wir jetzt mit der DFFL 2 auch durch. Haben euch jetzt mal auf den Stand gebracht, was letztes Jahr so alles passiert ist. Wie gesagt, Real-Life-Finaltag, große Empfehlung, gerne reinschauen. Wir verlinken euch auch nochmal den Beitrag der Nürnberg Renegades auf unserem Instagram-Account. Gerne uns da auch folgen. Wir versuchen da nicht nur unsere Informationen zu unseren Folgen hochzuladen, sondern euch auch vielleicht das eine oder andere als Breaking News mit zu nennen. Folgt uns auch gerne beim Podcast auf allen möglichen Plattformen, wo wir zu finden sind. Danke auch an alle, die die ersten Folgen schon fleißig gehört haben.
Und also gerne auch bewerten auf Spotify.
Gerne bewerten, ja. Natürlich nur mit 5 Sternen, sonst lasst das einfach bleiben. Und ansonsten bleibt uns noch einen Ausblick. Genau. Was erwartet uns in der nächsten Folge?
Wir wollen in der nächsten Folge den Zeitstrahl umdrehen. Wir hatten jetzt den Rückblick auf die letzte Saison. Wir machen jetzt einen Vorausblick auf die nächste Saison. Unsere persönliche Meinung zu den Teams der DFL 1 und DFL 2 sowie DFL F. Wir wollen uns anschauen, welche Duelle erwarten uns, welche Teams haben Chancen auf den Finalspieltag, welche Teams werden gegen den Abstieg spielen. Es wird spannend, es wird ja, persönlich, und es wird vor allem den Weg ebnen Richtung Saisonstart 2025.
Und vielleicht trauen wir uns ja sogar, am Ende mal aufzuschreiben, was wir jetzt hier im Februar so als Vorhersage haben. Und schau mal, wer am nächsten dran lag am Ende.
Können wir vielleicht eine kleine Wette unter uns dreien draus machen.
Finde ich eine coole Sache. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Super Bowl. Auch wenn es für euch dann schon vorbei ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Macht's gut.